Naja. Wollen wir mal das Intro abspielen oder wie sieht's aus bei euch? Habt ihr schon Bock auf ein Intro oder seid ihr noch nicht so in
Ja, wir
Intro-Stimmung
können nicht
gerade?
wieder so.
Das ist halt so ein Ding, was man nur einmal hinkriegt, ne? Und selbst da haben wir ja Anschiss bekommen, dass wir es nicht hinbekommen haben, ne?
Ja, ist ja auch.
Was haben wir Anschiss bekommen?
Naja, also da ist ja hier die Kommentarspalten
Sind übergelaufen.
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 An Zuspruch und Hass in einem.
Zuspruch
in
und
einem.
Herzlich willkommen bei der vierteljährlichen 10-2-4-Show. Folge 120.
Nice.
Luis, gibt es eine Bedeutung der Zahl 120, die dir spontan anfällt?
100.
Gibt es eine 120, Paul? Gibt es eine Zahl, sagt das irgendwas aus, 120? Ich habe vorhin überlegt, aber mir ist nichts eingefallen bei 120.
120.
Das sind halt 10 mal 12. Luis ist da.
Hallo, guten Abend. Oh, jetzt habe ich hier meinen.
Jetzt fällt's dir ein?
Jetzt habe ich meine Standard-Begrüßungssatz voll verdaddelt. Ich sage trotzdem meinen wunderschönen guten Abend.
Ach so. Der ist vorbereitet, ja. Jetzt wissen wir. Jetzt ja, ein Blick hinter die Kulissen. Ja. Paul ist auch da.
Hallo, ich muss bei 120 irgendwie nur an Zeit denken. So 120 Minuten sind zwei
ja,
Stunden.
Ja, stimmt, das ist so ein Ding, ne?
Keine Ahnung.
Also wie 90 und so. Es ist aber nur in Bezug auf
ja.
Wobei 90 oder 90 Grad.
120 ist die Geschwindigkeit, die Deutsche auf den Autobahnen immer ankotzt.
So sieht's aus.
Ist es nicht aber eigentlich 130?
Das ist die Richtgeschwindigkeit, oder? Heißt das nicht so?
Ist
Leitgeschwindigkeit?
130 die Richtgeschwindigkeit?
Ich dachte 120.
Nee, aber es gibt zum Beispiel auf dem Weg Richtung Küste, an die Ostsee, da ist ganz viel 120. Und das kotzt viele sehr an.
Ja, nee, aber recht,
es gibt ja auch so eine.
Ich will rasen.
Es gibt ja auch so eine. Gibt es nicht so eine Vernunftsleitgeschwindigkeit? So ein freiwilliges Commitment?
Ja, nicht schneller als dein Vordermann, weil dann macht's bumm.
Stimmt.
Also und immer die Hälfte des Tachos Sicherheitsabstand.
Ist richtig.
Stimmt.
Ist richtig.
Ist auch so gut wie unmöglich.
Ach, na ja, stimmt. Ist auch unmöglich.
Also wenn es richtig voll.
In Holland haben sie ja jetzt Maximalgeschwindigkeit 100. Was ist die Richtgeschwindigkeit?
130.
130?
Ja, ja.
Das ist ein Skandal.
Warum denn eine ungerade, also
ja,
ungerade im Sinne
gerade.
Von 1,3? Halt, also
ja,
halt,
naja, wahrscheinlich.
Eine richtig gerade
ehrlich,
Zahl wäre doch 120.
Ich weiß es nicht. Ja, eben.
Wahrscheinlich, weil, du wolltest es sagen? Nein,
halt, weißt nee, ich weiß es nicht.
In Holland haben sie jetzt eingeführt, dass die Maximalgeschwindigkeit auf Autobahnen 100 km/h tagsüber ist.
Tagsüber und nachts darf ich
nachts 400.
Nachts darfst du pesen.
Darfst du lassen.
Pesen. Pesen ist auch ein schönes altes Wort.
Mhm.
Pesen.
Und merken wir mal, die sind halt
wie wissen Sie, seit wann belebt? Die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h auf den Autobahnen gilt?
Seit
1978.
Ich hätte jetzt seit 1930 gesagt.
Seit wann gibt es.
Damals konnten die Autos, glaube ich, noch keine 130.
Seit wann gibt es so hier Gurtpflicht? Das ist auch erst in den 70ern gekommen, ne?
Das ist jetzt so eine Google-Veranstaltung.
Ich weiß auch nicht, warum du googelst. Vor allem mit dem Handy ist auch noch richtig fies.
Wie heißt das? Sicherheitsgurt. Wie sagt man?
Sicherheitsgurt. Sicherheitsgurt.
Ich google einfach anschnallen.
Anschnallen? Fragezeichen. Muss man das tun?
Deutschland.
Anschnallen.
Seit.
Schnall dich an, Deutschland.
Anschnallen, Deutschland. Folgenname. Instant.
Paul, du wolltest was anderes
erzählen. Seit 1970 besteht in Deutschland die Anschnallpflicht.
Anschnallen.
Ich habe mich heute auf den Podcast vorbereitet und habe deswegen Nachrichten gelesen.
Okay,
und habe aber nicht, also habe so auch versucht, so
Boulevard.
Habe wichtigen Shit gelesen, aber auch so Boulevard-Shit. Und da habe ich gelesen, dass am 1. Dezember die Eisbärin Hertha ein Jahr alt wird, ja?
Ist es schon ein Jahr her?
Die ist jetzt ein Jahr alt. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, dass es eine Eisbärin Hertha gibt.
Wusstest du nicht?
Nö.
Doch, das ist mir bekannt.
Du kennst es vom Fußball, ne?
Es ist, ne, ich war tatsächlich
die ist
dieses
nämlich
Jahr,
nach diesem scheiß Verein.
Ja, das ist richtig schlimm. Ich war dieses Jahr im Tierpark tatsächlich, im Frühjahr. Ja. Und
im Frühjahr?
Im Frühjahr war ich im Tierpark. Und da war der Eisbär quasi gerade geschlüpft.
Ja. Nice.
Alter, warum sage ich das, ne?
Aus dem
Ei. Leute, die sagen.
Alles Gute zum Schlüpftag.
Alles Gute zum Schlüpftag.
Oh,
oder zum Beispiel, oder so Facebook-Post so, heute ist unsere kleine geschlüpft.
Bah.
Da rollen sich mir ja sofort
direkt
die.
Direkt Kind wegnehmen.
Ja, direkt Erziehungsschelle. Also für die Eltern. Für alle. Für alle, stellvertretend für alle.
Alle, die es lesen mussten, auch direkt.
Sag das nicht. Sag das nicht. Das vergrätzt jedem die Augen.
Ja, so ein bisschen
erzähl vom Tierpark.
Und das ist dann tatsächlich so, da war halt um das Eisbärengehege im Tierpark ein riesen, eine riesen Menschentraube.
Ist die im Tierpark oder im Zoo?
Tierpark.
Im Tierpark. Im Zoo sind die Pandas.
Ah ja, genau. Die Panden.
Die chinesischen Panden.
Die Panden. Mhm. Da stehen dann tatsächlich am Eisbärengehege, standen dann wirklich zwei Stände vom Verein Hertha BSC. Mhm. Und da sprangen dann auch so Hertha-Hostessen rum, die dann da so versucht haben, die Leute zu einer Mitgliedschaft für die Hertha auch
echt,
so
zu akquirieren. Vereinsmitgliedschaft, oder was?
Vereinsmitgliedschaft.
Ach, weiß man, ob Hertha dafür bezahlt hat?
Also, ich weiß, ich habe jetzt keine genauen Infos zu, weil also sich mit Hertha so zu beschäftigen ist ungefähr so spaßbefreit wie die Steuererklärung.
Okay, also vielleicht nicht so offensichtlich irgendwie so wie die O2-Arena, so naja. Das ist der Hertha-Bär, sondern eher so ein bisschen so.
Ja, die werden so eine Patenschaft oder
genau,
sowas
genau,
haben.
Sowas
und dann irgendwie. Denke ich schon. Das kostet ja auch Geld, Alter.
So ein Panda, also so ein Eisbär?
Aber ich glaube, das ist halt genau das, also, weißt du, das ist halt genau so ein gutes Übereinkommen. Der Tierpark würde das wahrscheinlich schon stemmen, aber findet es halt natürlich geiler, wenn jemand anders da Geld gibt. Und Hertha kann wahrscheinlich sich gerade so irgendwie so einen Eisbären auf Lebenszeit leisten, irgendwie den für den zu unterhalten. Und dann machen die das halt als so geiles Ding, wenn er dann halt Hertha heißt. Was ich aber viel krasser fand, ich weiß gar nicht, ob es so krass ist. Der ist vor einem Jahr geboren, ne? Mhm. Und dann, oder die, und dann hat die 600 Gramm gewogen, ne? Mhm. Und jetzt wird die ein Jahr alt. Was denkt ihr, wie viel wiegt die jetzt?
100 Kilo.
Nee, mehr, oder? Ich würde sagen mehr.
Was heißt
mehr? Glaube ich, dass die 100 Kilo wiegt.
Ey, Mann, ich bin so schlecht im Schätzen.
Die,
ne?
Die wiegt jetzt 116 Kilogramm.
116?
116.
Ah, okay, krass, war mehr
Hertha, gar nicht. Eisbär.
Mann, es ist ein, stell dir mal vor, ein Mensch, wenn der ein Jahr alt wird, also was das für ein Gewichtsunterschied ist halt, ne? So macht ja ein Mensch einfach nicht. Es ist ja, als wenn ein Mensch von so einer Erdnussgröße zu so einem Einjährigen heranwächst. Dann wäre es vergleichbar mit 600 Gramm Baby zu 116 fucking Kilogramm, Mann. Der könnte dich jetzt schon töten, die.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gestern eine sehr gute Dokumentation über Elefanten gesehen.
Geil.
Und, also das sind ja auch seit jeher meine Lieblingstiere. Ich finde auch, genau, also erstmal der Fakt, wenn so ein Elefant auf die Welt kommt, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt richtig an die Zahl, aber ich glaube, wenn der auf die Welt kommt, wiegt er schon 90 Kilo.
Okay.
Elefanten?
Ein Elefantenbaby, ja, gut, dann, wiegt schon 90 Kilo.
Okay, das wird sofort gefact-checkt.
Ja, aber Alter, das sind Elefantenbabys, die sind dann, weiß ich nicht, die gehen ja so ein Tierpfleger bis zur Schulter schon oder was. Das muss ja schon, da muss ja auch schon was zusammenkommen.
100, komplett richtig, 100 Kilo, ein Meter groß.
Krass, ey. Aber das ist wirklich eine sehr schöne Doku, die war, ich habe das gestern auch wieder gemerkt irgendwie. Also ich hatte ja schon das Vergnügen, Elefanten in freier Wildbahn zu sehen. Und ich finde, bei Elefanten sieht man wie bei keinem anderen Tier auf der Welt irgendwie, ich finde, in den Augen spiegelt sich irgendwie so das Leid der Welt wieder.
Oh.
Die sehen immer so traurig, aber auch irgendwie zufrieden aus. Aber irgendwie sieht man an denen, finde ich, irgendwie immer so an, dass die eigentlich so sanftmütig in sich hineinlächeln, sich denken so, ist alles irgendwie doof. Aber ich esse hier mein Gras, so.
Das ist die Vermenschlichung von Objekten.
Ja, das, ich weiß auch nicht. Vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein in diese friedlichen Tiere, aber es ist vielleicht auch, weil so viel an, also weil Elefanten ja auch so stellvertretend für die Jagd und die Wilderei so stehen und ja, ihr Elfenbein so gejagt werden, dass ich dann irgendwie so darauf immer so projiziert habe, dass was verkehrt läuft in der Welt irgendwie.
Ja, also, aber
Elefanten genauso wie Pandas, die haben einfach, und Delfine auch, die haben einfach richtig, richtig gute PR-Manager. Die werden auch nie aussterben.
Die haben eine Lobby einfach.
Die haben eine krasse Lobby. Ja, ja. Die werden einfach nie aussterben. Eher würde, also es passiert einfach nicht. Wenn es gibt irgendwie andere Viecher, so, da juckt es keinen Socke.
Aber meinst du, das ist eine Frage, weil die ja auch.
100%.
Was ist denn jetzt so ein Opossum, ne? Oder Ratten?
Vergiss es.
Aber nee, pass mal auf. Stell dir mal vor, Ratten würden.
Opossum, das letzte Opossum, würde auf. Niemand sich einen Fick drüber geben.
Ja, aber guck mal, Ratten halten sich Leute sogar als Haustiere. Und stell dir vor, es wäre wirklich so, dass du wüsstest, okay, wir haben jetzt nur noch 200 Ratten auf der Welt.
Ja, ja.
Glaubst du nicht, dass dann so ein
ja, also,
da würde man doch nicht einfach sagen, so, ja, fick Ratten, Alter, wir lassen die jetzt aussterben. Und dann wäre so, okay, dann lass mal kümmern das. Weil Ratten kannst du ja easy auch wieder so nachziehen.
Okay, also wo ihr mir ja zustimmen werdet, ist, es gibt auf jeden Fall eine Rangliste. Es gibt eine, ja, es gibt eine grobe mutual agreed Rangliste der Gesellschaften, welche Tiere quasi sehr erhaltenswert sind und welche Tiere einfach egal sind.
Ja, aber die kommt ja daher, die kommt ja durch Seltenheit. Also Pandas und natürlich, Pandas und Elefanten sind beides seltene Tiere, Alter.
Also ich glaube, Seltenheit
ist ein Faktor. Seit jeher, glaube ich, auf der Liste der bedrohten Arten auch, ne? Schon immer gewesen.
Nicht, das hatten wir vorhin von Kühen. Also Kühe finden wir cool, aber so richtig ziemlich scheißegal ist es uns ja doch.
Ich weiß ja prinzipiell, was du meinst. Also ich verstehe, was du meinst. Und bei Delfinen zum Beispiel, die sind jetzt nicht unbedingt bedroht. Aber Delfine haben, glaube ich, so dieses, das ist halt einfach ein Fabelwesen für Leute. Weil du guckst ins Wasser und hier siehst du halt irgendwie ein Hecht.
Karpfen.
Und dann ist so, jo, da ist ein Hecht. Und dann kommt so ein Delfin auf dich zu und du denkst so, fuck, der kommuniziert mit mir.
Warum diese Tiere
auf? Das ist so ein glänzendes Tier, das kommt aus dem Wasser, Alter. Und
mit so einem erstmal deinen Kopf. Mit so einem Neoprenanzug. Aber also es gibt Gründe, warum Tiere auf dieser imaginären Liste sind.
Ja.
An welcher Position. Und die Gründe sind auch Seltenheit und wie knuffig sie sind und wie viele Disney-Filme davon schon gemacht wurden und so weiter und so fort. Aber letztlich gibt es diese, es gibt einfach, muss man einfach, es gibt die Rangliste und es gibt einfach welche, die sind einfach egal.
Und dann gibt es halt ja noch Tiere, die dich halt töten.
Geier, die letzten 100 Geier.
Ja, stimmt das. Ja, bei Vögeln ist, glaube ich, auch ein bisschen
abstrakt. Hyänen. Denkst du wirklich, dass jemand Hyänen
retten würde? Ja, 100 pro.
Okay, die sind so hundeartig, ne?
Ja, Hyänen.
So ein paar verballerte.
Und dann, weißt du, dann kommt halt alle zwei Jahre irgendwie so ein Johnny, der dann in der Savanne da mit denen ein halbes Jahr gelebt hat, der macht dann eine Doku und dann sind alle wie so, Hyänen, ey, Hyänen? Hast du mal wirklich drüber nachgedacht, was das für krass ist? Das
sind eigentlich voll die krassen Familientiere.
Ja, genau.
dann haben die so einen kurzen Hype und dann.
Die fressen auch nur jedes dritte Kind, was sie haben.
Echt,
so, wahrscheinlich. Okay. Das sind, glaube ich, auch Säugetiere sowieso so ein Thema, glaube ich, das sind mir zu sehr, das sind auch, die haben Fell und so, da hat man potenziell, könnte man mit denen eventuell kuscheln.
Ja, stimmt. Der Schmusefaktor ist da.
Schmusefaktor ist auch wichtig.
Schmusefaktor
ist auch wichtig.
Ich habe mir auf deinen Anraten hin diese Explained-Serie angeguckt, auf Netflix, oder nicht komplett, aber teilweise.
Aha.
Und da war doch auch eine Folge, wo es um Intelligenz von Tieren ging.
Oh ja.
Und dass es halt so abgefahren ist, weil wir ja an Intelligenz.
Boah, die hat mir ein bisschen den Kopf zerbraubt.
Weil wir an Intelligenz von Tieren so herangehen mit unserem Verständnis von Intelligenz. Mhm. Und das ist halt vermutlich keine richtige Herangehensweise ist, weil du halt teilweise Tiere hast, die irgendwie Nervensysteme haben und so, oder ein Sinnesorgan oder so, was wir noch gar nicht komplett verstanden haben. Und selbst wenn wir denken, dass wir es verstanden haben, wir wissen halt nicht wirklich, wie sich ein Vogel, die irgendwie, oder Insekten, die irgendwie das Magnetfeld der Erde wahrnehmen können, wir wissen halt nicht, was das bedeutet. Mhm. Also in unserem Alltag findet das halt nicht statt. Und wir haben aber aus unserem Alltag heraus halt so ein Verständnis von Intelligenz und wie man Intelligenz misst, vor allen Dingen geschaffen.
Ja, richtig.
Und das wenden wir jetzt halt an. Und das kann die völlig falsche Herangehensweise sein.
Also es ging darum so ein bisschen, dass quasi ein Faktor, wie man früher oder wahrscheinlich auch teilweise immer noch irgendwie so ein Test ist quasi, ob man sich im Spiegel wiedererkennt. Mhm. Ja, also ob man rafft, dass das Spiegelbild ein selbst ist. Aber das ist halt ein Skill, was irgendwie Menschen haben und gewisse Tiere auch haben. Mhm. Aber um auf das Beispiel dem Käfer oder der Fledermaus zurückzukommen, die Fledermaus kann das nicht. Aber die Fledermaus denkt sich auch, okay, ist der Mensch blöd, wieso sieht er nicht im Dunkeln, wenn der laut schreit, dass vor ihm eine Wand ist? Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen so, was mit denen los? Peilt er das nicht oder was? Der muss ja nur mal hören, also muss er nur, checken die das nicht oder so. Ja, also so ein bisschen das immer durch unsere Augen betrachtet wird. Das war auf jeden
Fall. Ich habe neulich darüber nachgedacht, dass wir ja schnell so, also dass man ja auch leicht Tiere verurteilt für irgendwas, ne? Also so Affen finden schon irgendwie alle so ein bisschen süß, weil die haben auch cute Babys und die haben Fingerchen und sind irgendwie witzig und süß. Und dann gibt's halt so, aber Bonobos, und alle sind sich darüber einig, dass Bonobos scheiße sind, weil man irgendwann mal irgendwo gehört hat, die vergewaltigen sich auch gegenseitig und gehen so kriegerisch in diesen Gruppen gegeneinander vor. Und dann ist man so.
Ganz kurz, das nennt man übrigens, das ist der Begriff, den ich nicht aussprechen kann, Anthropomorphismus. Ja. Anthropomorphosis.
Exakt.
Was nennt man so dieses?
Die Vermenschlichung.
Mensch. Du meinst jetzt hier quasi Vergewaltigung unter Tieren nennt man so.
Nee, oh Gottes Willen. Nee. Das ist ein Rape einfach.
plain Rape.
Da steckt das Wort Ape ja schon drin. Ja,
plain,
ne?
Vergewaltigung ist es einfach. Ja, genau. Ja, sorry.
Und dass man halt vor allen Dingen, oder was ich immer total weird finde, ist, wenn in so Dokumentationen so die Fortpflanzung von Tieren dann so besonders herausgestellt wird, so nach dem Motto, was machen die denn da, ja? Mhm. Oder dass man denn bei so Delfinen ja, das sind voll die Schweine, weil die vergewaltigen sich auch gegenseitig, ne, und ist total entrüstet und so. Aber wenn du dir mal überlegst, was der Mensch aus dem Sexualakt gemacht hat,
ja.
Also, ja? Ja, das ist doch das Absurdeste, was man sich vorstellen kann. Ja. Und da ist sich die Menschheit auch einig. Nur so im Großen und Ganzen finde ich schon cool, so, weißt du?
Naja, also, ich glaube, die Menschheit ist sich eher nicht so einig, wie
gut.
Das gut so aller
gut laufen. Ja, stimmt. Aber zumindest hat jeder eine vermutlich mehr oder weniger elaborierte Meinung dazu, ja? Also selbst der tiefste gläubige Mensch, der irgendwie den Sexualakt vor der Ehe und was weiß ich nicht alles ablehnt und von Reinheit spricht und was weiß ich, und der krass versauteste Fetischist, die haben halt beide eine unterschiedliche Vorstellung von Sex, aber die ist da ist halt ein Konstrukt einfach.
Ja, klar.
Und der Delfin sieht halt, vermutlich, wir wissen es ja nicht, sieht halt einen anderen Delfin und denkt so, den fick ich jetzt. Und dann steht der Mensch am Ufer und denkt so, was bist du für ein Schwein, Alter?
Ja. Zieht ihn vors Gericht.
Ja.
Also, wow.
Ne? Noch nicht, aber ist vielleicht halt möglich, ne?
Wo wir gerade beim Thema sind, ich habe noch eine andere sehr schöne Doku gesehen. Ich gucke in letzter Zeit sehr viele Dokus.
Okay.
Und zwar, die Doku handelte von einem Mann, einem Kroaten, der in so einem Dorf wohnt, wo quasi jedes Jahr ganz viele Störche nisten. Und das ist auch eine relativ tragische Geschichte. Eigentlich fast so eine Disney-Geschichte.
Okay.
Eigentlich so wäre so der klassische Opener für so Oben 2. Mhm. Die Frau von dem Mann ist gestorben, relativ früh. Und er ist jetzt halt schon Rentner und wohnt da halt. Und bei ihm auf dem Dach haben immer zwei Störche genistet. Und das Weibchen, also Störche sind ja ihr Leben lang mit demselben Partner zusammen, sofern die Natur nicht irgendwie durch tragische Todesfälle dazwischen gerätscht. Und der Mann hat eines Tages die Frau, also die Storchenfrau, mit einem gebrochenen Flügel gefunden.
Okay.
Und hat dann die Frau gepflegt sozusagen, aber der Flügel war quasi nicht wieder herzustellen oder hat sich nicht regeneriert, das heißt, kann nicht mehr fliegen.
Ja.
Und der pflegt diese Storchenfrau seit 24 Jahren.
What the fuck?
Hat ihr ein System gebaut, dass sie alleine hochklettern kann in das Storchennest.
Aha.
Hat ihr ein Dach gebaut, damit sie nicht nass wird. Er füttert sie, er fängt einfach mal jeden Tag.
Der Mann oder der Storch?
Der Mann.
Achso, ich dachte, der andere Storch.
Der Mensch.
Halt so, what the fuck,
was,
Alter?
Was mein, Moment.
Der
Mensch pflegt diese
Storch. Ich dachte, der männliche Storch pflegt den weiblichen Storch.
Achso.
Oder
der
ist schon mit der anderen durchgegangen.
Also der Mann, der Menschenmann, fängt jeden Tag 5 Kilo Fische für die Storchenfrau.
Nice.
Er füttert sie quasi auch selber.
5 Kilo ist das?
Ja, frisst wohl sehr, sehr viel. Und er erzählt dann 2
Meter Storch inzwischen.
Er erzählt dann halt auch voll niedlich und selbstverständlich, dass sie auch nur bestimmte Fische frisst. Die dürfen nicht zu groß sein, sie müssen lebend sein. Und zu große Fische frisst sie nicht, klein gehackt isst sie die Fische sowieso nicht. Der hat sich extra so in seine Garage so einen Tank gebaut, wo er die Fische halt auch lebend dann mit so einem Fake-Flusskreislauf quasi auch am Leben hält und so. Und er nimmt sogar die Störchen mit in seinem Auto und macht mit ihr Ausflüge. Wenn er angelt, dann lässt er sie da rumlaufen, damit sie auch nochmal in die Natur kommt. Dann gibt es so Aufnahmen, wie er mit ihr da am Ufer steht und dann sind da Schwäne. Und dann sagt er halt so zu ihr, guck mal da sind Freunde. So und das, jetzt kommt das Allerkrasseste. Quasi immer im Frühjahr kommt die Störche ja wieder zurück. Und der Mann von der Störchen kommt auch zurück.
Ja.
Und dann kriegen die natürlich wieder Junge und Nachwuchs. Und das ist halt, also die sitzen dann beide im Sommer jeden Tag, also im Frühjahr zusammen und warten, dass der Mann zurückkommt. Und manchmal verspätet er sich eine Woche und dann werden beide schon voll ungeduldig. Und und dann kriegen die halt Kinder. Und der Mann ist dann halt auch unterwegs und sucht dann halt natürlich auch Nahrung und so weiter. Aber der Menschenmann, das ist so lustig, weil er betrachtet sich selbst als Opa für die Störchen sozusagen, das ist immer der Opa. Und er darf dann, also die beiden, also nicht nur die Störchen, sondern auch der Storch, haben so ein Vertrauen zu ihm, er darf sogar die Kinder anfassen.
Gruselig.
Er darf die in die Hand nehmen und darf die füttern und so. Und er hat halt gesagt, jeden anderen, der das versuchen würde, den würden ihn halt totpieksen, so gefühlt, ja. Und das ist wirklich eine total krasse Doku gewesen, die so, wo es auch wieder gezeigt hat, was für besondere Bindungen es einfach auch zwischen Mensch und Tier einfach geben kann.
Ja, aber das hätte Jesus nicht so gewollt.
Wahrscheinlich nicht.
Weil, also nicht Jesus, aber der Gott nicht so gewollt, weil der wird ja in die in deren Schicksal eingegriffen. Mm. Mm.
Also das habe ich mich sowieso auch, also ich meine, das ist jetzt ja eine krasse...
Ich meine das nicht ernst.
Das ist jetzt ja so eine krasse Einzelgeschichte so. Ich meine, wie oft hört man von irgendwelchen Bindungen zwischen Mensch und Tier und so. Und oder so irgendwelche bescheuerten Videos, wo dann irgendwie der Löwe seinen Wärter von vor 20 Jahren wieder trifft und dann fallen die sich in die Arme und man weiß aber im ersten Moment nicht, zerfetzt er ihm jetzt irgendwie den Körper oder umarmt er ihn, ja. Wie oft haben sie die Szene gedreht, bis es geklappt hat. aber ich... jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, das war nämlich bei der Elefanten-Doku auch, dass sie da, also in Botswana gibt es die größte Elefantenpopulation Afrikas und auch weltweit, was daran liegt, dass der, also es gibt so die, also das wurde so in der Doku gesagt, der Boden in Botswana ist nicht so nährstoffreich, was dazu führt, dass die Stoßzähne der Elefanten kürzer werden, was dazu führt, dass sie nicht so erschwinglich sind und deswegen weniger gejagt werden. Also in Kenia zum Beispiel würden die Stoßzähne riesig werden, aber da werden sie halt oft abgesägt, damit sie nicht geschossen werden. Und da ist es dann auch natürlich, wie in jeder Doku muss ja irgendwo die Szene kommen, wo irgendein Tier stirbt. Das wird dann auch immer so hoch emotionalisiert und so.
Des Lebens.
Genau, Kreislauf des Lebens und so. Und dann stirbt er halt in der, in, also Botswana besteht zu Großteilen halt aus so einer riesigen Wüste und da ist dann halt auch natürlich eine immens hohe Trockenzeit. Und ich glaube, es, was haben die gesagt, 4 oder 5 Monate kein Regen oder so.
Ja, krass.
Und die Elefanten haben halt so einen Instinkt, dass sie genau wissen, wo die Wasserlöcher sind. Und dann laufen die halt immer dahin. Und die Elefantenkuh in so einer Gruppe, also Männchen und Weibchen sind ja da getrennt, also die Frauen sind in Gruppen mit den Kälbern unterwegs und die Männer sind meistens Einzelgänger und kommen dann nur zum Geschlechtsakt. Und
cool.
Klassiker. Macht die Elefantenkuh quasi einen Fehler in der Navigation und macht irgendwie einen Umweg von ein paar Kilometern oder so, bedeutet das quasi schon so einen hohen Energieverlust für die Jungen, aber auch manchmal für halbwüchsige Elefanten, dass sie sofort sterben sozusagen. Oder wenn zum Beispiel die Mutter von einem Neugeborenen so verletzt ist, dass sie nicht weitergehen kann, bleibt sie halt zurück und das Kalb bleibt halt daneben stehen und dann sterben halt meistens beide.
Cool.
Und das ist halt super traurig. Cool. Und ich habe mich halt so gefragt, wie herzzerreißend das sein muss, wenn du das filmst halt. Ne? Oh. Und wie kann man dem Drang widerstehen, nicht zu sagen, fuck it, ich adoptiere jetzt einen Elefanten.
Das sind einfach herzlose Menschen.
Ja, die sind voll.
Das sind einfach die Tierdoku-Filmer sind einfach die schlechtesten Menschen von allen, weil die einfach, das ist denen einfach egal.
Das glaube ich
nicht. Die halten noch extra drauf.
Ich glaube,
die nehmen so ein extra bisschen Futter weg, damit es ein bisschen schneller geht.
Wo ist der Unterschied zwischen einem Tierfilmer und jemandem, der auf der A12 neben einem brennenden Auto anhält und die Kamera
aufhält? Genau, die treten. Das ist das Gleiche. Das ist exakt das Gleiche. Die treten noch ein bisschen dagegen, das ist ein bisschen so, komm, wir wollen Mittag machen jetzt. Ist jetzt auch durch.
Das kann nicht euer Ernst sein, ey.
Unglaublich.
Nee, aber als kleines Kind habe ich das tatsächlich immer nicht verstanden.
Ey. Ist krass, ne?
Ja.
Ist krass. Würde ich mal gerne mit dem Tierdoku-Filmer drüber sprechen, ob es wirklich so eine krasse ethische Sache ist oder ob man sich dann gewöhnt oder ob das auch...
Ich möchte gar nicht wissen, wie oft die auch heulen dabei dann.
100 Pro,
wenn die so ein Tier über Jahre filmen oder begleiten und dann stirbt einer davon, da bist du doch voll
involviert. In der BBC-Doku mit David Atzenberger, da sind die doch am Ende immer...
Wer ist denn David Atzenberger?
David Attenborough. Da haben die doch am Ende immer so eine kurze Sequenz, wo die halt sowas wie Behind the Scenes machen, also zeigen, wie die Sachen gefilmt haben und so. Und da labern die ja dann auch davon, dass sie dann halt irgendwie wochenlang in irgendeinem Zelt hocken und die Kamera auf eine Stelle gerichtet haben, weil da halt irgendwas passieren könnte. So. Und ich glaube, wenn du dann dabei bist und dann stirbt so ein Tier, da bist du schon im Arsch dann. Aber ich glaube, das macht halt auch was mit dir. Und ich glaube, kein Tierdoku-Filmer, der so richtig krassen Scheiß gefilmt hat, kommt so, wie er da hingegangen ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen, ey.
Ja. Raus.
Sag mal. Irgendwas wollte ich noch zu der Tiersache sagen, aber habe ich vergessen.
Cool.
Ey, wie findet ihr eigentlich die Bundeswehr?
Ich finde, die Bundeswehr ist die Mitte der Gesellschaft.
Krass. Nee, ich habe...
Also hat Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt in ihrer
Rede. Hat sie gesagt, ja.
Hat sie,
ich habe mir das nicht so angehört.
Formuliert.
Ich habe bloß ein paar Artikel dazu gelesen, dass so öffentliche Gelöbnisse, heißt das Gelöbnis?
Ja. Gelöbnis.
Gab mehrere in Deutschland.
Ja.
Und auch eine vom Reichstag.
Ja. Und ich habe die Auszügen live im Fernsehen gesehen.
Respekt. Hm. Respekt. Sonst nichts zu tun gehabt, oder was?
Nee, tatsächlich nicht.
Wie, was ist da so abgegangen?
Naja, also.
War das schon, das war schon sehr deutsch alles, oder?
Voll. Wie soll das noch sein? Also, das Absurde erstmal ist, dass ich nach Hause kam und meine Freundin zu mir meinte, hey, ich habe mir gerade.
Bundeswehr ist im Fernsehen.
Ich habe mir gerade eine Stunde.
Komm nach Hause.
Komm schnell nach Hause, die
Bundeswehr ist im Fernsehen.
Da steht Onkel Achim in der ersten Reihe. Und sie meinte zu mir, ey, ich habe mir gerade irgendwie eine Stunde hier schon das Gelöbnis der Bundeswehr angeguckt. Ich dachte, was das Gelöbnis der Bundeswehr? Die Bundeswehr ist im Fernsehen, es gibt Paraden in Deutschland, was ist da los? Und dann habe ich halt auch so ein bisschen, jetzt nicht super aufmerksam, aber ein bisschen zugeguckt. Und dann war halt wirklich, also quasi direkt vor dem Reichstag, also dieser große Platz, der da ist, der sicherlich auch einen Namen hat, den ich nicht weiß.
Reichstagsvorplatz.
Reichswiese.
Paradenwiese.
Ja.
Und da es war dann wirklich halt so quasi so mit so Marschzeremonie und so weiter, mit präsentiert das Gewehr und Gewehr rechts, Gewehr halten, Gewehr runter und so weiter. Und Wirbel war dann da richtig mit
so ein Militäraufmarsch. Mit
Militäraufmarsch.
So ein kleines
Manöver. Wo die neuen jetzt Rekruten. Zur Bundeswehr gehörenden Soldaten eingeschworen wurden, so kann man es, glaube ich, sagen. Und die haben dann da auch richtig rumgeschrien, so mit, ich weiß jetzt nicht genau, was sie gesagt haben, oder so, ich schwöre und so eine Scheiße. Ja, genau. War schon irgendwie interessant und ich habe jetzt, wie gesagt, ich kann mich nur an diesen einen genauen Satz erinnern von Frau Kramp-Karrenbauer, die dann eben meinte, dass die Bundeswehr eben die Mitte der Gesellschaft ist und dass, also so, wie ich es jetzt auch nochmal nachgelesen habe, sie eben in dieser Rede so ein bisschen gefordert hat, dass die Bundeswehr irgendwie mehr präsenter, also dass es auch ihr Wunsch irgendwie präsenter sein soll und mehr in der Öffentlichkeit stattfinden solle. Mhm. Ja, das war so der Tenor, den ich damit bekommen habe.
Ja, aber vor allen Dingen habe ich auch gelesen, dass die halt schon jetzt, also die ist ja jetzt da schon eine Weile Verteidigungsministerin. Und da wurde ja vorher schon gesagt, die soll sich da jetzt ein bisschen profilieren, damit die dann halt als Kanzlerkandidatin an den Start gehen kann, so. Macht auch alles, also das ist, erscheint mir irgendwie auch alles logisch, so, ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwie super toll
finde. Aus ihrer Sicht macht das Sinn,
sicherlich. Ja, total. Ja. Und dann hat sie ja jetzt schon diese komische Bahnfahrersache da eingeführt und macht jetzt halt so, also dass sie umsonst Zug fahren können, die Soldaten. Mhm. Das war ein bisschen, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt halt so ein Piss. Und dass die halt da ordentlich Werbung macht und dass halt dann parallel dazu darüber diskutiert wird, über die Rolle der Bundeswehr auch international. Mhm. Und dass es halt heißt, man müsse wieder viel präsenter sein und in anderen Weltregionen irgendwie die Stabilität wiederherstellen, was weiß ich, wie das dann immer formuliert wird. Und ich finde das krass, weil ich kann mir nicht vorstellen, oder was denkt ihr, ist es das, was Deutschland will, also auch so die Bevölkerung?
Also ich habe dazu eigentlich,
weil darf also ich, dazu ich ganz kurz noch was
ja,
sagen,
ja, klar.
Weil das Ding ist und das ist ja halt wieder auch so ein Blasendenken. Mhm. Ich habe da keinen Bock drauf und ich denke halt, also und ich denke mir auch so, na niemand hat da Bock drauf, aber vielleicht ist das ist was ich halt meine, vielleicht ist das auch wieder so meine Blase der Wahrnehmung und vielleicht weiß ich nicht.
Also ich habe dazu eine Meinung, ich habe aber auch schon ein bisschen was dazu gelesen. Ja. Also die Bundeswehr hat, seitdem es quasi keine Einberufung mehr gibt, keine Wehrpflicht mehr gibt, hat die Bundeswehr ein massives Problem, überhaupt Rekruten zu finden. Mhm. Dieses Gelöbnis war jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen absonderlich und es hatte natürlich auch diesen krassen Beigeschmack, weil es direkt vor dem Reichstag die Bundeswehr und dann haben die halt auch noch so eine graue Uniform an, irgendwie die so sehr martialisch daherkommen und sieht sehr merkwürdig aus.
Das fand ich auch.
Man denkt halt sofort an anderes. Und ich finde auch gerade in den Zeiten, die wir jetzt auch erleben, ist das halt immer sehr befremdlich. Ich finde aber generell Militär, egal in welcher Form es auftritt, überall sehr befremdlich. Ich war jetzt ja auch in Stockholm und da marschiert, ich muss es euch mal geben, ja, also da ist ja noch die repräsentative Monarchie, da marschiert jeden Tag, marschiert da die Garde zur Wachablösung da in dem Palast.
Ja, aber das ist auch so ein Monarchie. Bim, bim. Also
ja,
so
aber trotzdem, aber es hat ja, ich finde, also es hat ja trotzdem irgendwie, es hat ja schon eine Wirkung,
ja, wenn ja.
Die da so durch die Stadt.
Ja, aber es, guck mal, ne? Es ist ja nicht so, dass jetzt Stockholm irgendwie vom Militär besetzt wäre oder so, sondern du gehst da halt zu dem Schloss und peitschen die da rum und stehen da auch so vereinzelt.
Es ist halt aber, auch Turi Gaudi so, aber,
ja, ja.
Aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Und Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass es sollte auch in Hessen, glaube ich, so ein Gelöbnis geben. Konnte nicht stattfinden, weil sie gar nicht genug Leute hatten. Hm. Das wäre auch eine geile Parade gewesen, so viele Leute, die dann da so kommen. Oh, ich schwöre. genau, und ich glaube halt, also ich habe ein bisschen, also noch ein bisschen das Gefühl, dass das einfach auch so ein bisschen so eine Werbekampagne gerade so ein bisschen ist. Es ist wie so eine, so ein Ding, was jetzt auch gemacht wird, einfach um dann nochmal Aufmerksamkeit zu generieren. Und,
aber Luis, was ich eigentlich meine, also warum ich es so ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass ja nun in Deutschland auch so wieder Stimmen laut werden, die, wo wir eigentlich dachten, so, solche Stimmen werden nicht mehr laut. So, ne? Also so, es gibt wieder mehr Präsenz im rechten Lager.
Ja.
Und es sind halt auch Leute, die auch nach Nationalität schreien und sich da und dazu anraten, verteidigungsbereit gegen andere Mächte zu sein und so, weißt du? Also, und ist es nicht im Prinzip von der Regierung, die von mir aus total Mainstream und gleichgestellt ist, oder was weiß ich, ist ja scheißegal jetzt, CDU oder SPD oder was weiß ich, wer da gerade an der Macht ist, aber ist es nicht eine relativ unsensible Art und Weise, jetzt so mit der Bundeswehr zu werben, wo es halt viele Leute gibt, die das wahrscheinlich geil finden, aber dann eigentlich sich hinzustellen und zu sagen, so, nee, auf AfD-Wähler haben wir eigentlich, also auf die AfD haben wir keinen Bock, wir haben auf AfD-Wähler keinen Bock, aber Militär, das, also da haben wir schon Bock drauf, so, weißt du, das ist doch merkwürdig irgendwie, oder ich finde es halt so ein bisschen unsensibel. Also man kann man nicht irgendwie subtiler und vielleicht auf eine andere Art und Weise Werbung für die Bundeswehr machen, wenn es unbedingt sein muss? Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich finde natürlich, es ist jetzt so ein bisschen die, es ist so ein bisschen die Spitze von dem, was gemacht werden kann von staatlicher Seite so. Also das feierliches Einschwören, dass da Leute für ihr Land kämpfen sozusagen, das ist schon absurd. Also ich finde es auch für Deutschland irgendwie absurd, weil das hier einfach, ich glaube, was hatte ich gelesen? Ich glaube, das letzte Mal gab es das in den 80ern oder so, glaube ich. Nee,
2013.
Oder so. 2013?
Das ist 6 Jahre.
6 Jahre,
okay. 6 Jahre gab es jetzt keinen öffentlichen Einspruch. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwelche... Jetzt
nichts Außergewöhnliches.
Nein, so. Es ist nicht irgendwas, was sie jetzt irgendwie aus der Klamottenkiste vom Dritten Reich rausgeholt haben oder sowas.
Nee, das ja... Aber das wurde ist, schon das, auch jetzt nee, 6 Jahre nee. Nicht gemacht, weil man sich bewusst dagegen entschieden hat, weil solche öffentlichen Sachen dann gestört haben, weil Demos da waren.
Exakt.
Und die wurden nicht gestört.
Ja, also... Ich verstehe eure, also ich habe ja auch keine Ahnung davon und ich verstehe eure Reaktion und ich kann das auch nachvollziehen. Es gibt die Bundeswehr.
Ja, ja.
Und die Bundeswehr habe ich tatsächlich jetzt auch in dieser Tagesschau-Nachricht, wo es darum ging, auch nochmal irgendwie bestätigt worden. Die Bundeswehr bekommt jedes Jahr 45 Milliarden Euro Budget. Das heißt, wir haben eine Bundeswehr und wir haben, die existiert, ja. Und jetzt kann man sagen, man will die nicht haben. Ja, so, das kann man irgendwie, oder und man kann auch so ein bisschen wie ich in so einem typischen pazifistischen Dilemma sein, dass man sagt, keine Armee und kein Auslandseinsatz und kein Krieg und kein gar nichts, aber irgendwie muss man ja doch, irgendwie will man ja doch irgendwie dann, dass man irgendwie Leute rettet im Mittelmeer oder dass irgendwie in Krisengebieten Einsätze, aber also so ein bisschen so eine komische Zwiespalt. Und weil du meintest, ist das gewollt oder ist das gewünscht? Ich weiß nicht, ob es im Volk gewünscht wird, das kann ich dir nicht sagen. Aber es ist ja auch irgendwie klar, dass außenpolitisch und gerade so in der NATO, in der wir uns befinden und so, dass Deutschland da quasi jetzt 60 Jahre lang, nicht ganz, weil wir ja im Grunde seit 90ern auch Auslandseinsätze machen, aber nie irgendwie an vorderster Front und wie das immer so schon heißt, humanitäre Maßnahmen und so fahren, dass schon auch andere Länder, und da spreche ich jetzt nicht nur von USA, der offensichtlichste, sondern auch Frankreich und andere europäische Staaten sich wünschen, dass Deutschland mit seiner mit seinem Reichtum und seiner Macht da mehr Einsatz zeigt. Mitspricht ist eine andere Frage, das muss man auch ganz klar sagen.
Mitspielt, nicht mitspielt.
Genau, mitspielt, ja. Genau. Mitspricht ist eine andere Frage. Ich glaube, was so ein bisschen speziell ist, ist, was ist quasi so ein bisschen die Frage, also ohne jetzt das zu groß aufzumachen, das Thema, ne? Aber so, was ist denn die NATO eigentlich noch so, ne? Also ich, man darf nur in Krieg ziehen, wenn man einen NATO-Beschluss hat, okay. Man darf nur Truppen irgendwo hinsetzen, wenn man einen NATO-Beschluss hat, okay. Aber irgendwie gefühlt die Hälfte der Einsätze, die es so in der Welt gibt, da gibt es das nicht. Und Amerika sagt quasi, ja, habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf, so, ne? Also so ein bisschen diese Idee von alle verbünden sich und schieben ihre Truppen zusammen und nur wenn wir alle gemeinsam sagen, finden wir jetzt blöd, dann machen wir es, aber es gibt nicht mehr so Land A erklärt den Krieg zu Land B und sowas. Irgendwie gibt es es nicht mehr, sondern es läuft nur noch über Bündnisse und das ist ja so eine Abstraktion, die irgendwie dazu führt, dass genau wir sagen so, was ist, wie Bundeswehr, ja? Und ich bin ja auch irgendwie als Anfang 20-Jähriger habe ich das auch hart angekotzt, dass es ein Konzept wie eine Wehrpflicht gibt. Und ich fand dann mal irgendwie einen Satz oder so ein Thema ganz interessant, dass quasi eigentlich die Wehrpflicht ja, und deswegen fand ich es witzig, dass du gesagt hast, ist die Mitte der Gesellschaft.
Ich habe das nicht gesagt.
Also, dass du das erwähnt hast, dass sie das gesagt hat, dass ja quasi die Wehrpflicht eigentlich das, die eine Idee dahinter war, dass man halt sagt, okay, wir haben hier eine Armee. Und Armeen haben wir jetzt mehrmals festgestellt, auch im Zweiten Weltkrieg, die haben halt eine ganz krasse Macht, weil die halt einfach ausgebildet an der Waffe sind und einfach Gewalt im buchstäblichen Sinne durchsetzen können. Die muss irgendwie kontrolliert werden. Die muss irgendwie, auf die muss auch ganz verzichten, will man nicht auf sie oder kann man nicht auf sie, warum auch immer, aber man muss sie irgendwie kontrollieren. Und ein Konzept war halt, naja gut, wenn wir da jetzt jedes Jahr Bürger durchschleusen, dann bekommt es eine gewisse Transparenz, weil da jeder durch muss. Nicht nur die Waffenfreaks, die sagen, ich find's richtig geil, mal Bille zu ballern, nicht nur die sind dabei, sondern es ist quasi Teil der Gesellschaft.
Ja.
So, und die Amis haben das auch irgendwie versucht, die versuchen das halt eher so mit den Karrierechancen.
Ja.
Also es ist halt einfach eine valide Chance, Karriere zu machen und dieses, es ist einfach hoch angesehen und so, deswegen wollen da viele Leute mitmachen. Und was AKK da halt irgendwie macht, ist klar, ist halt irgendwie auf der einen Seite Profilierung als Ministerin, aber natürlich auch, was willst du als Verteidigungsminister halt sonst machen?
Ja.
Mal so ganz blöd gesagt. Und das Wichtigste als Verteidigungsminister ist halt, dass die Truppe, wie so schön heißt, hinter dir steht. Und deswegen machst du halt Dinge für die Truppe. Der Bundeswehr ist es, glaube ich, schon wichtig, für die Bundeswehr ist es, glaube ich, schon wichtig gewesen, dass sie jetzt quasi in der Öffentlichkeit wieder
ernst genommen,
sich zeigen darf, und zeigen kann. Und ich bin bei euch, dass es irgendwie ein bisschen weird ausschaut. Ich glaube, das Wichtigste, was man nie vergessen darf, auch das hilft nicht mal oft, aber in Deutschland ist es nach wie vor so, dass jeder Bundeswehreinsatz vom Parlament abgestimmt werden muss.
Ja.
Und die Frage ist schon jetzt quasi, wenn Amerika mittlerweile extrem offensichtlich, früher haben sie das ja immer noch ein bisschen in irgendwelchen Worthülsen versteckt, aber mittlerweile ja relativ offensichtlich sagt, ja gut, wir schicken jetzt da Truppen hin, weil da gibt's Öl und wir schicken da Truppen nicht hin, weil das halt nervig ist. Oder nehmen da Truppen weg, weil es das ist halt blöd, das ist halt keine gute PR für uns. Und sich so ein bisschen von diesen moralischen Gedanken, den sie vor sich hertragen, den haben sie sich komplett verabschiedet. Und die restlichen Länder und die restlichen NATO-Länder denken sich, was machen wir jetzt? jetzt fehlt uns der große Bruder, der vorausläuft und wir können hinterherlaufen. Wie stellen wir uns jetzt ohne die auf? Wie können wir das denn ohne die organisieren? Und ich glaube, dass gerade so Sachen, weil sie hat es ja vor einem Monat gesagt, mit diesem, sie will da jetzt irgendwie diese Sicherheitszone in der Türkei, hat sie ja jeder drüber kaputt gelacht, auch andere Länder drüber kaputt gelacht, so was will die jetzt? Also so funktioniert es nicht. Du kannst nicht irgendwie loslaufen und sagen, ich will das und dann muss dein Parlament dafür abstimmen und dann sagen die, nein, so machen wir das nicht. Also ich fand es auch interessant, aber ja, ich bin ja noch relativ relaxed, ehrlicherweise.
Ich habe einen Artikel in der Stern darüber gelesen und der hat es irgendwie alles ganz gut zusammengefasst. Der hat auch noch mal so darauf aufmerksam gemacht, dass es halt ein öffentliches Gelöbnis war, Aber also es war de facto keine öffentliche Veranstaltung. Also da war alles
in Berlin.
Aber
in anderen Bundesländern war es ja.
Ja, ja. Mhm. Und auch so die Punkte, die du angesprochen hast, dass es halt im Prinzip auch so ein bisschen darum geht, dass wahrscheinlich den meisten Deutschen, die wissen, dass es die Bundeswehr gibt, wie du schon sagst, aber da hört das Interesse dann halt auch auf und irgendwie das vielleicht wieder so ein bisschen, das da wieder so eine Wertsteigerung auch zu schaffen.
Interessanterweise, ich habe das noch nicht in Deutschland gehört, aber in Amerika ist es ja tatsächlich so, durch diese extreme Verbundenheit der Armee mit der Gesellschaft, so bring home our troops, bring home our boys und so, ja. Das ist ja ein politisches Thema. In Deutschland ist es ja kein Thema, ja. Und also ich bin auch gespannt, was da daraus wird. Und gut, also ja, was man jetzt von AKK, das ist nochmal eine eigene 2-Stunden-Diskussion wert, darüber zu reden, was man von der halten kann, muss man auch nicht.
Müssen wir auch nicht
reden. Aber es ist halt einfach ihre Art und Weise, da jetzt mal ein bisschen Präsenz zu zeigen.
Ich meine, und das ergibt, also man kann es gut finden oder auch nicht, aber es ist auf jeden Fall logisch, was sie da gerade macht. So für ihre Sache.
Also machtpolitisch logisch.
Ja, ja. Was ich halt auch noch gelesen habe, ist, dass das auch, also da wurde so ein bisschen auch die Bundeswehr unter der Schirmherrschaft quasi von Frau von der Leyen auch nochmal so zusammengefasst, dass ja Frau von der Leyen quasi zu jeder sich bietenden Gelegenheit eigentlich gesagt hat, wie marode und wie unterrepräsentiert und wie wenig gut ausgerüstet und ausgebaut die Bundeswehr quasi ist. Ja. Und dass es jetzt wahrscheinlich auch einfach ein Mittel ist, um das Gegenteil auch mal zu zeigen, beziehungsweise auch zu bestärken, dass da auch noch was passiert sozusagen.
Als Verteidigungsminister hast du im Grunde eine Aufgabe und die ist zu sagen, dass du mehr Geld für Verteidigung haben willst. Und deshalb war halt die Taktik von der von der Leyen, quasi jedem zu erklären, wie marode alles ist. Kam aber wohl teilweise auch nicht so wahnsinnig gut an.
Nee. Vor allem nicht bei der Bundeswehr selbst.
Exakt. So. Und sprechen wir mal von, also ich will jetzt, wir wissen ja alle, dass Deep State kein Verschwörungsbegriff ist, sondern eine Realität ist. Wenn wir von Deep State sprechen, sprechen wir mal von der Bundeswehr. Also da wird keiner gewählt. Das sind einfach Leute, die da seit, also das sind Soldaten und Offiziere und Majoren und was auch immer, Pförtner, die es da so gibt, die arbeiten da, ich weiß nicht, wie die alle heißen, Obermarschalls und so.
die sind da seit Pförtners.
Also die sind da seit Jahren. Ja, das hat nichts mit, die werden nicht ernannt von irgendjemandem. Und dementsprechend gibt es da schon so ein absurdes, wie es, glaube ich, in fast keinem anderen, vielleicht noch im Innenministerium bei der Polizei und bei den Verfassungsschutz, bei den Informationsdiensten, das ist so eine komische, es gibt da so eine Gruppe und der Politiker spricht für die und muss aber auch irgendwie die Rückendeckung von denen haben, weil sonst, wenn die ihr eigenes Ding machen, dann versagt der Politiker halt einfach nur, ja?
Ja. Ey, ich habe noch eine Frage an euch, ne?
Okay.
Habt ihr schon mal ein Auto gemietet irgendwo? Ja, ne?
Nö. Nee? Definier Auto gemietet.
Also richtig gemietet oder so Carsharing?
Also du hast mal ein Auto genommen, was nicht deins ist und hast dafür bezahlt und bist damit durch die Gegend gefahren.
Ich selbst bin noch nicht mit einem gemieteten Auto gefahren, aber ich habe schon Autos gemietet.
Ich weiß.
Ich erinnere mich. Das ist illegal.
Also wenn es nicht um Carsharing geht, kann ich das auch verneinen.
Ja.
Wieso?
Also, naja. Ein Freund von mir, der hat ein Auto gemietet.
Heißt dieser Freund Paul?
Der hat ein Auto gemietet und es war in einem anderen Land und es war aber eine deutsche Autovermietung.
Okay.
Und dann hat er ein Auto gemietet und ist damit durch die Gegend gefahren.
Okay.
Und dann hat er möglicherweise eine Beule in dieses Auto gefahren.
Dieser Freund, ja.
Und dann hat er das Auto abgegeben und dann hat der Typ das Auto entgegengenommen und darauf geguckt und hat gesagt, ist alles in Ordnung.
Mhm. Cool.
Und dann
ist der Freund mit dem blauen Auge davon gekommen.
Ist der Freund noch in einem Land gefahren, wo er Autobahnmaut bezahlen musste. Und die ist teilweise nicht an so einer Mautstation bezahlt worden, sondern quasi über einen Chip in dem Auto sollte von der Kreditkarte abgezogen werden.
Okay. Verstehe.
Und dann hat der Freund das Auto wieder abgegeben und wurde gesagt, das ist alles gut. Und dann ist er nochmal zum Schalter gegangen und hat sogar gefragt, wie ist es jetzt? Da ist ja noch die Maut. Wie läuft das? Und da hat der bloß gesagt, da ist alles geregelt, hat der Typ, der das Auto entgegengenommen hat, was zu ihm gesagt und dann hat der Freund gesagt, nee, und hat gesagt, okay, dann ist die Sache für uns beendet. Und dann ist der Freund nach Hause geflogen und hat gedacht, Jetzt wird also ja irgendwann nochmal die Rechnung kommen, zumindest mit der Maut. Im schlimmsten Fall auch für die Beute, weil vielleicht haben sie sich das danach nochmal angeguckt, die haben sich alles aufgeschrieben. Der hat zwar eine Versicherung abgeschlossen, hat er erzählt, aber es könnte sein, dass eben da eventuell noch Kosten auf ihn zukommen.
Kann sein.
Ja. Und das war vor über 2 Monaten.
Okay.
Und die ganze Zeit hat er erzählt, ist nichts gekommen. Heißt das jetzt, die Sache ist vom Tisch? Oder was bedeutet das so?
Also, wenn du mich jetzt fragst, wie schnell oder langsam die Abrechnungszyklen von ausländischen Autovermietungskonzernen sind, weiß ich nicht. Ich würde mit jedem Tag ruhiger schlafen und würde so ab 3 Monaten so eine harte Ignoranz aufbauen und ab 6 es einfach vergessen. Aber ich würde nicht sagen, dass der Freund schon seinen Kopf aus der Schlinge gezogen hat.
Der Freund macht sich tatsächlich auch keine Sorgen. Der schläft echt gut.
Okay, das ist so gut.
Aber also, er findet es halt verwunderlich irgendwie, weil er gedacht hätte, es hätte jetzt auch, die Autovermietung hat schon, ist eine Bekannte, die hat einen großen Namen und er hätte schon gedacht, dass die da
geregelt sein,
hinterher sind. Aber vielleicht, ich meine, er hat ja auch diese Versicherung abgeschlossen, die eben so ein Teil auch abdeckt. Aber ich,
aber es gibt, um auf dem
Thema. Es könnte sein, dass die Beule nicht so klein
war. Auf dem Thema zu bleiben, es gibt schon so komische Dinge, mit denen ich mehrmals in meinem Leben konfrontiert wurde, wo man irgendwie denkt, naja gut, wenn das nicht innerhalb von einer Woche oder so reklamiert wird oder gefragt wird, dann ist es vom Tisch und dann meldet sich aber jemand und das passiert halt.
Ja, ja.
Also ja, vor 6 Monaten war ja die Abrechnung und das müssen wir jetzt mal nachgehen und jetzt müssen sie da mal irgendwie bezahlen. Also ich würde immer erstmal davon ausgehen, kann schon noch passieren,
ja, ja.
Aber im Grunde bei so großen, bei so Läden würde ich, bei so richtigen Kommerzenläden würde ich schon sagen, das wird schon okay sein.
Ich bin ja noch über einen Funny Fact gestoßen. Ich bin ja großer Fan von sowas. Wisst ihr, wie der Chef von Sixt heißt?
Carsten Sixt?
Nee, aber Erich Sixt.
Ah, der heißt echt Sixt?
Der heißt echt Sixt mit Namen. Ich finde sowas immer total geil, weil es ist ja ein richtig beliebter Dad-Joke von mir, den Typen, der irgendwas erfunden hat, immer auch mit demselben Namen zu benennen. Ja. So wie Hans Rolltreppe.
Ja, stimmt.
Und deswegen finde ich das bei Erich Sixt schon echt sauwitzig.
Krass, krass. Ich hatte auch gedacht, dass das so ein erfunden, aber auch S-I-X-T.
Ja, genau.
X-T. Gruselig. Aber ist auch ein komischer Name. Kommt man auch, würde man
auch komisch.
Würde man auch sonst nicht drauf kommen.
Ja.
Wen gibt's noch? Das war's.
Steven Europcar gibt's noch.
Ja, und Stefan Kartogo.
Heißt aber Kartogo, wird es geschrieben.
Kartogo. Ja, ja, aber auch als Wort geschrieben. Kartogo.
Ja. Die Audi, wisst ihr, warum Audi Audi heißt?
Das ist aber schon eine Abkürzung für irgendwas.
Ja,
ne?
Nee.
Weil die Firma, wie die Firma vorher hieß, ich glaube, die sind auch zusammengeführt worden, hat irgendwas, war die Firma, wo der Chef Horch hieß.
Ja.
Die Firma hieß Horch.
Ja, stimmt.
Und Audi ist der Legende nach quasi lateinisch für Horch.
Ah, okay.
Der Legende nach.
Der Legende nach ist es quasi so gewesen, ich war mal in die Audi-Werke besuchen, deswegen haben sie uns die Geschichte erzählt, dass quasi die Story ist, der Sohn hat gerade Latein gelernt in der Schule und hat dann gesagt, warum nimmst du nicht irgendwie die fordernde Version von hören oder hör zu und ist dann Horch Audi.
Okay.
Und solche Storys sind immer das sind meiner Meinung nach so 100% PR, weil ich hatte mal Artikel darüber gelesen, über Firmengründungsmythos-Stories, die erfunden sind. Zum Beispiel eBay hatte in ihrer Anfangszeit hatten die quasi in ihrem Headquarter, bist du reingekommen und da war alles voll mit so Vintage-Kaugummi-Automaten, Süßigkeiten-Automaten. Und die Story war, dass der Gründer von eBay seine Frau oder Freundin zu dem Zeitpunkt hat ihn immer am Wochenende gezwungen, die hat Süßigkeitenautomaten gesammelt und hat ihn am Wochenende immer gezwungen, auf alle möglichen Flohmärkte zu fahren. Und er hatte keinen Bock mehr, immer so früh aufzustehen und irgendwo hinzufahren, also kann es nicht sein, dass die Leute, die die Sachen im Keller haben, das nicht irgendwie einfacher loswerden, wenn man das von der Couch aus kaufen kann. Und dann ist er auf die Idee für eBay gekommen und diese Story ist komplett erfunden. Also die gibt's nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich die auch schon mal in Folge 4 oder so erzählt habe.
Nice.
Aber ich denke, so nach 100 Folgen kann man mal wieder was wiederholen.
Das ist lang genug her. Shoutout Folge 4, was geht.
Ich auch. Ja, genau, deswegen Horch und Audi, das ist mir jetzt gerade eingefallen, das wollte ich mal kurz anmerken.
Ich fand's geil.
Wisst ihr denn eigentlich, wer seit, ich glaube jetzt einer Woche wieder seiner Beschäftigung nachgeht?
Hertha.
Nee, Clemens Tönnies.
Ach, tatsächlich, er ist zurück.
Er ist zurück.
Nice.
Nach drei Monaten.
Halleluja.
Die Welt ist wieder
nach drei Monaten Rassismusurlaub ist er jetzt zurück und ist darf wieder seiner Beschäftigung nachgehen. Wollte ich nur mal kurz
ist quasi auch, die Sau wurde einmal durchs Dorf getrieben, einmal jetzt ausgesessen.
Auch. Jetzt ist er auch mal wieder gut.
Ja. Also, was ist beim Ding, du musst mit einem Fußball-Update, Luis Fußball-Update.
Ach Gott, bitte.
Was ist denn hier passiert, Union gegen Hertha? Da ist ja das Stadion gebrannt und Leute wurden verprügelt und eskaliert und
also das volle
Programm.
Ich hab,
Paul rennt sofort weg.
Ich hab, also das, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, also als mit ein paar Leuten gesprochen. Das war jetzt halt das erste Derby in der Bundesliga. Also ich meine, es wäre höchstens mal im DFB-Pokal zustande gekommen, da weiß ich jetzt auch gerade nicht aus dem Kopf, ob das überhaupt passiert ist. Ja, da gab's halt, also ich meine, für einen Derby, also ein richtiges Stadtderby, zwei Clubs in derselben Stadt. Das gibt's ja in Deutschland, wenn dann noch in
München, 1860 München.
Ja, weil auch das ist ja schon eine Weile her. Und es hätte es noch in Hamburg könnte es geben.
Ah ja, stimmt.
Aber Pauli ist ja Pauli auch in
vierte Liga. Ich glaub,
dritte
24. Liga. Ja, genau.
Hamburg in der zweiten. Und
Hamburg ist der zweite Liga.
Ja. Okay. Das zweite Saison in Folge. Ist klar, es gab halt Pyro, also Fackeln. Es gab
Stress.
Das ist eigentlich ja erstmal nicht verwunderlich, weil das gibt's bei fast jedem Fußballspiel.
Ja.
Was halt nicht geht, ist, dass, und da weiß ich jetzt nicht, aus welchem Fanblock in welchen, auf jeden Fall wurde aus dem einen Fanblock in den anderen wurden Raketen geschossen.
Mhm.
Und zwar so gezielt, dass sie auch unter das Dach geschossen wurden, sodass sie abprallen und eben auch wohl den Familienblock getroffen haben. Das ist halt natürlich scheiße und das geht halt nicht. Und am Ende, kurz vor dem Spiel, haben wohl die Union-Fans versucht, den Platz zu stürmen.
Cool.
Warum auch immer. Also, ob die jetzt mit denen feiern wollten oder weil sie einfach Lust auf Krawall hatten, keine Ahnung. Der Torwart von Union, Giekiewicz, hat dann
hab ich auch gehört, ja.
Eben noch quasi die eigenen Fans quasi beschwichtigt und dann gesagt, ey, geht wieder zurück, was soll die Scheiße so?
Mhm.
Dafür wurde er dann so als der, nee, gar nicht, er wurde ich quasi weiß, als wurde Heiliger, gefeiert. als Heiliger,
wurde gefeiert dafür, ja.
Er wurde halt gefeiert dafür, was ich auch gut finde, aber er selbst ist halt so ein bescheidener Typ, dass er halt so sagt, hey, das ist halt normal, es sind alles irgendwie Menschen und da
die Emotionen
muss
kochen
man,
hoch.
Genau, auf die muss man dann halt zugehen. Ja, und, aber gerade auch dieses Emotionsthema ist ja auch immer so, ich finde, Emotion darf keine Entschuldigung dafür sein, Dummes zu tun.
Nö.
Und also weder, dass ich da irgendwie Raketen irgendwo in einen Block feuer und damit bewusst das Risiko eingehe, dass sich dort Menschen verletzen und auch Kinder, die ja auch Menschen sind, nachweislich.
Das glaubst du.
Und wie gesagt, ich habe das jetzt gar nicht so mitbekommen. Ich habe mich natürlich schon eher so ein bisschen gefreut, dass Union das gewonnen hat, weil ich dann vielleicht doch eher ein bisschen auf der Union-Seite bin als auf der Hertha-Seite. Prinzipiell hat das für mich jetzt aber nicht so diese, also ich finde das halt schon cool, dass Berlin da vielleicht jetzt so im fußballerischen Sinne da irgendwie vielleicht auch mal jetzt so ein bisschen so ein Standing kriegt, weil das waren immer zwei Clubs, die sind so nebenher gelaufen, hatten aber gar nicht so viel miteinander zu tun und diese Rivalität, die da stattfindet, ich meine, das ist ja auch das gelebte Ost-West-Duell sozusagen, dass das da jetzt so einen Höhepunkt gefunden hat, ist schon nett. Ich frage mich halt nur manchmal, ist dann so ein Derby mit Ausnahme dieser negativen Vorkommnisse ein anderes als woanders? Oder ist es dann auch manchmal ein gefundenes Fressen für die Presse, die sich dann darauf stürzt, weil es halt einfach Aufmerksamkeit erzeugt.
Endlich so. Mal eskaliert.
Und ich meine, also das, ich will das jetzt überhaupt nicht relativieren, bloß so eine Leute, die irgendwie in Spitzen irgendwo Steine werfen oder Sachen irgendwo reinschmeißen oder den gegnerischen Spieler bei der Ecke mit Feuerzeugen bewerfen, das hast du in voll vielen Spielen so.
Ja.
Prinzip, was ja dann auch wieder aufgekocht ist, ist ja dann auch die Frage, so was ist mit Pyro, muss das verboten werden und so weiter. Das ist eine super schwierige Frage, wie man die beantwortet. Ich finde ja Pyro rein optisch geil. Ich finde, das sieht gut aus und das hat auch was. Und das ist ja auch eine Form von Stimmung, die da kreiert wird. Und ich verstehe halt aber auch absolut diesen Sicherheitsaspekt dahinter. Ist halt irgendwie so eine Sache, die man so finde ich, sehr schwer beantworten kann. Ist es halt schwierig. Viele Fans fühlen sich dann wahrscheinlich sehr schnell einfach ihrer Ausdrucksmittel beraubt, wenn man es verbietet. Ich finde, tatsächlich ist es halt einfach eine Sache, die man irgendwie kontrollieren müsste. Also die man irgendwie eingrenzen müsste. Oder ob das eine Regelung gibt, dass irgendwie die Vereine vorher sagen, hey, ihr dürft hier so und so viele Fackeln vorne am Zaun anbringen und dürft die dann zünden am Anfang oder zu einem bestimmten Zeitpunkt. Keine Ahnung. Schwierig sind halt ja genau die Krawallbrüder, die dann eben der Meinung sind, sie müssten irgendwie auf die gegnerischen Fans schießen und so. Und ja. Sollen sie
ich habe da auch keine zu meinen. Ich habe das nur irgendwie, und ich habe lustigerweise an dem Tag so einen Typen in der S-Bahn mir gegenüber sitzen hatte, der saß mir gegenüber. Und der war so auf dem ersten Blick unscheinbar, auf dem zweiten Blick Union-Fan. So hatte so einen Schal an und so. Und dann habe ich auch gesehen, genau, so einen Schal an und dann
was wird besser? Eine Hose hat er auch an.
Aber ich meine
Union-Schal. Und dann habe ich so gesehen,
Union
hat auch eine Hose an.
Ein Union-Schal hat er halt an. Und dann ist mir aufgefallen, dass er einen Union-Ohrring drin hatte, was ich ziemlich cool fand, ehrlich gesagt. Und der hatte dann, weil die Boomer, die kriegen das ja nicht so gut hin, der hat auf sein Handy dann WhatsApp geguckt. Und dann hier so immer, wie die dann immer so panisch, wird dann immer zwischen so 2 bis 4 Chats hin und her gesprungen und dann immer geschrieben und so, was weiß ich, was sie da immer den ganzen Tag machen. Und da war quasi so in jedem Chat war so, es waren offensichtlich so ein paar Chats mit vielen Leuten drin, wo dann so Fotos gepostet worden von Berlin sieht rot, war glaube ich das Motto für das Ding und irgendwie FC, was weiß ich, und so Scheiße halt und irgendwie so Meme-Bildchen, dass Hertha blöd ist.
Naja,
und so.
Okay.
Und,
das hat sich schon ganz schön stalky an übrigens.
Naja, wenn die immer so das Handy dann so quer haben und dann mit ihrer Brille so drauf gucken.
Naja, ich verstehe.
Und so genau, dann sehe ich das halt alles, da kann ich auch nicht für. Und der hatte dann, als er ausgegangen ist, habe ich gesehen, dass aus seiner Jacke Fanbeauftragter stand.
Cool.
Der war halt Union-Fanbeauftragter. Und ich steig aus und dann warst du schon am Ostkreuz schon so mega viel Polizei auch. Also was zur Hölle ist denn schon wieder los? Und dann habe ich einen Tag später festgestellt, da war ja wieder Fußball.
Da war ja was.
Cool.
Hat wieder die Krawallbrüder unterwegs.
Cool. Der Fanbeauftragte war mit mir.
An dem Tag war aber auch noch irgendwas anderes. War nicht noch die Dings, die Demonstration gegen Erdogan so ein bisschen,
ja,
die Unterdrückung der Kurden und so.
Ja, genau.
Das war auch am gleichen Tag. Da waren
ja auch rot an. Alle.
Und irgendeine Demonstration, also war das vielleicht auch die, nee, es war noch irgendeine andere Demonstration, die in der Riga-Straße geendet hat, dann glaube ich, da war auch nochmal. Es waren drei große Sachen, deswegen war an dem Tag viel Action in der
Stadt. An dem Tag war ich ganz elitär und snobby im Klavierkonzert.
Chillig. Warst du bei Ludovico cool. Ein Audi?
Nee. Ich war bei
der einzige Pianist, den ich kenne.
Respekt, ey. Und Jan Thiersen.
Kenn ich nicht.
Nee, das ist der Typ, der die
Aber bitte mit Zahn.
Jan Thiersen ist der Typ, der den Amelie-Soundtrack gemacht hat.
Okay. Weil
du den mal gesehen hast.
Nee.
Den Typen oder den Film?
Den Film.
Weiß nicht. Was für ein Klavierkonzert warst du denn?
Ich wollte es eigentlich nur mal erwähnen, weil das tatsächlich nicht so oft vorkommt. Ich weiß nicht mal, wie der Pianist hieß tatsächlich. Es waren halt im Zuge der Barocktage in Berlin. Cool. Waren das, war das ein
Barocktage waren auch noch.
Ja, Barocktage waren
Rocktage auch noch. Rocktage.
Das waren einfach Stücke von Bach, Haydn. Barocktage. Und dann wurde es noch ein bisschen moderner mit
Slipknot.
Soler und was den ist denn anderen.
Modern dann?
Naja, also es arbeitete sich in den Barock-Epochen weiter nach vorne.
Verstehe.
Es ist barock geblieben, aber es ist einfach, der Barock ist jünger geworden.
Verstehe. Aber wer ist denn der letzte, also ich wollte gerade sagen, Udo Jürgens und
der letzte Vertreter des Barock?
Nee, Klavier.
John Legend, Mann.
Stimmt. Ich wollte nämlich gerade noch sagen, Elton John ist auch so ein Klavierspieler.
Aber der ist ja schon,
so ein, so ein Live-Klavierspieler.
Also, der ist
ja, also ich glaube, Elton John, was ich gehört habe, die letzten Touren, die er gespielt hat, der sitzt halt im Grunde die ganze Zeit vor dem Klavier.
Hat er schon immer
gemacht. Kann ja nichts anderes.
Aber Collins hat auch viel Klavier gespielt immer.
Weil der Drummer?
Der kann halt voll viel.
Weil du angefangen hast mit, wer ist denn jetzt so
Wer ist denn der Klavier-OG aktuell?
OG weiß ich nicht. Wahrscheinlich Elton John. Keine Ahnung.
Jetzt noch
ist bestimmt schon irgendwas, was aus der Klassik.
Ich kenne so halt nur aus der modernen Klassik ist es halt auf jeden Fall Nils Frahm, der extrem viel mit Tasten.
Aber spielt der live Klavier?
Ja.
Der spielt
aber auch Klavier. Also macht halt viel mit Synthies, aber er arbeitet sehr viel mit Tasteninstrumenten. Auf
jeden Fall. Ja, stimmt, John Legend, das war so ein Ding.
Boah. Oder was ist denn hier mit diesem anderen?
Das war so ein Ding, hat er nicht gerade ein Album wieder rausgebracht?
Nee, das war der nicht.
Für mich ist das so ein Typ, der halt vor in den Nullerjahren hip war.
Sag mal, ich verwechsel das gerade. James Last war Schlagzeuger auch, ne? James Last, kennst du den?
Ja.
Das ist doch auch so ein. Der macht viel Schlagzeug.
Ich kenne das James Blast-Konzert. Der war deutscher Bandleader, Komponist, Arrangeur und Musikproduzent von einem 40-köpfigen Orchester.
Orchester, ja.
Zur Stilrichtung Easy Listening gehörenden Happy Sound.
Ey, wo wir gerade aber bei so Elton John und sowas sind. Mm. Habt ihr zufälligerweise euch hier diesen Bohemian Rhapsody, habt ihr euch den angeguckt?
Sie.
Alter, ich fand den so kacke, ne?
Kacke direkt?
Ja, wirklich. Das war für mich
kacke.
Ja, also ich hab irgendwie die
Warte, Worte.
Ich fand der Film wirkte unfassbar zusammenhangslos und er war irgendwie, ich hab's dann irgendwann passend irgendwie auch gelesen. Eigentlich ist der Film irgendwie so der Wikipedia-Artikel zu Queen. Und ich fand tatsächlich das Kostüm von Rami Malek sehr, sehr befremdlich bis irgendwie.
Das Kostüm verstehe ich nicht.
Naja, also die haben immer diese Schiene eingesetzt, dass er diesen krassen Überbiss hat.
Ja, hatte der ja auch.
Ja, aber nicht so wie in dem Film.
Ja, gut,
das war schon ein bisschen over the top, fand ich. Ja, aber gut, das nur am Rande. Ich ist mir nur gerade eingefallen, weil
also Freddie Mercury hat das schon eine ganz schöne Hackfresse.
Wollte ich gerade sagen, ey. Also ja, ich verstehe, nicht deine Kritik jetzt irgendwie runterzuspielen, aber ich kann verstehen, wenn man den Film ein bisschen zu flach findet. Mhm. Ja?
Das sowieso, ja. Flach war er auch.
Aber ja, ich fand für eine Hollywood-Produktion, die ein Biopic macht, damit die ein Best-of-Album verkaufen können, hat er schon seinen Job gemacht.
Ja, wenn das der Hintersinn von einem Film ist, dann finde ich das
so. Ist das nicht der Hintersinn immer von einem Film, dass man irgendwas verkauft? Meistens halt dann doch.
Also Spielzeug?
Star Wars will Spielzeug verkaufen und Musik-Biopics wollen dann halt CDs verkaufen.
Ja, klar, aber ja. Also ich weiß halt, dass es bei dem Film gab es ja so ein paar Probleme mit der Produktion und
stimmt, da gab es ein bisschen Thema, ja.
Gab ein bisschen Stress.
Also ich hab mich entertained gefühlt. Klar, es ist natürlich im höchsten Grade dramatisch dargestellt und wahrscheinlich war viel so und wahrscheinlich war viel nicht so. Ich habe das jetzt nicht als, aber ich habe auch schon von mehreren Leuten gehört, dass die ihn scheiße fanden. Mhm. Also du bist da nicht in einer Einzelmeinung. Ich bin ja nur wie immer, ihr wisst es ja genau und das werdet ihr euch später wieder merken. Wenn ich Sachen empfehle, das ist halt schlecht. Also man darf ja Empfehlungen von mir, muss man immer kritisch beäugen, weil ich ja immer alles gut finde.
Das ist ja auch eine gesunde Portion Understatement bei deinen Empfehlungen. Ich wollte es jetzt auch gar nicht ausweizen, mir ist mir gerade eingefallen, weil wir gerade über Elton John geredet haben und dann war ich irgendwie.
Den habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen, Rocketman.
Nee, den habe ich auch nicht gesehen.
Ich auch noch nicht, aber den würde ich mir lieber angucken als Bohemian Rhapsody.
Weil du Queen scheiße findest?
Weil ich Elton John cooler finde.
Elton John ist auf jeden Fall cool.
Ich finde ihn cooler.
Ja, John ist ja noch am Leben. Der andere ist halt schon tot. Das ist halt cooler. Louis, was hörst du gerade so?
Nichts. Also ich höre, cool. Hab wenig Sachen gehört in letzter Zeit. Ich habe es immer noch nicht geschafft, das Grimm-Album zu hören. Wahrscheinlich redet Paula drüber.
Grimm.
Ich empfehle mal zwei Sachen zum Gucken.
Mhm.
Ich rede nicht darüber. Achso, du hast es nicht gehört.
Nee.
Also, dann kannst du ruhig über das Grimme-Album reden.
Ja, ich habe es noch nicht gehört, deswegen kann ich auch noch nicht viel zu sagen. Ja, sorry. Ich empfehle mal als erstes eine Serie.
Geil.
Die ich noch nicht ganz durch habe.
Okay.
Die auch schon länger existiert und auch schon abgeschlossen ist.
Hm.
Transparent.
Transparent.
Transparent. Eine Serie von dem Logistik-Versandunternehmen Amazon Prime.
Kenne ich.
Es ist eine Serie, die sich um die Familie der Pfeffermans dreht.
Aha.
Und die Grundprämisse der Serie ist, dass der Vater, Mort Pfefferman, sich in der ersten Serie outet, dass er sich
ersten Folge
als Frau fühlt und sich zukünftig
auch so
anziehen wird.
Aha.
Und zukünftig auch als Frau auftreten will.
Aha.
Und das behandelt in kurzen Folgen von 30 Minuten ebenso das Leben dieser Familie, wie sie eben mit dieser, ja, mit diesem Coming Out des Vaters quasi umgehen. Also der Vater ist jetzt halt auch schon was älter. Ich glaube, er soll 70 sein in der Serie oder so. Und es behandelt eben in ja doch einer sehr charmanten und auch sehr ehrlichen Darstellung eben das, wie das Leben von Transsexuellen.
Mhm.
Und beschränkt sich aber nicht nur darauf, sondern es geht, weil sie auch in San Francisco spielt, eben generell um sexuelle Orientierung, sexuelle Lebensarten, dreht sich halt eben auch um Homosexualität. Alles zusammen im Prinzip. Und das macht sie sehr angenehm ich sag mal, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, wie man das meinen könnte.
Aber es ist eine Komödie, ja. Es ist im Grunde
es
schon
ist eine Sitcom, oder? Sitcom wird dem nicht gerecht. Ich würde sagen, es ist eine Dramedy.
Dramedy,
also sie hat sehr viele.
Tatsächlich sind hier US-amerikanische Dramedy-Serien.
Ach, ernsthaft?
Mensch, der Louis kennt die Fachbegriffe auswendig, ey.
Also sie ist in Momenten sehr, sehr sie hat sehr, sehr lustige Momente, die oft aber durch die Unfähigkeit der Charaktere entsteht, mit gewissen Dingen einfach umzugehen und sich einfach bescheuert zu verhalten und kacke zu sein einfach. Also es ist sowieso eigentlich in der Serie so gemacht, dass die Charaktere ihre sehr, sehr liebenswerten Züge haben, aber genau auch, du kannst sie manchmal, könntest du sie einzeln nehmen und auch gegen die Wand hauen, weil sie sich halt einfach so kacke verhalten.
Wie viele Staffeln gibt's?
Fünf
Staffeln.
Genau.
Amazon Prime Exclusive.
Genau. Und die ist auch fertig, nach fünf Staffeln war sie fertig. Sie hat leider wohl darunter gelitten, dass der Hauptdarsteller, der Mort Pfefferman spielt, zwischen der vierten und fünften Staffel auch seinen eigenen MeToo-Skandal hatte. Jeffrey Tambor.
Mhm. Kennt man von Arrested Development, ne?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Der soll wohl nämlich am Set dann auch dort transsexuelle Darsteller dort angegraben haben und belästigt haben.
Cool.
Was der Serie natürlich leider so ein bisschen so einen Beigeschmack gibt, aber so wie sie geschrieben ist und auch ein großes, also wirklich in der Kamera, in der Regie, in dem Drehbuch und so quasi wirklich eine komplette Serie ist, die von Frauen auch gemacht wurde, wirklich mal sehr, sehr erfrischend und auch sehr schön gefilmt ist, die möchte ich allen mal sehr ans Herz legen, die ist wirklich gut. Und dann empfehle ich noch einen Film, den man wahrscheinlich gar nicht so einfach irgendwie gucken kann. Ich habe den nämlich jetzt auf dem litauischen Filmfest hier in Berlin gesehen.
Okay.
Und zwar ein Film, der auch große
Aufmerksamkeit. Klavierkonzert, dann litauisches Filmfest. Mann, ey, ist ein
Urtyp,
ey. Ist unglaublich einfach.
Ein Urtyp. Und zwar den Film Summer Survivors, der auch.
Geht's auf Acid schauen oder so?
Große Aufmerksamkeit auch gesorgt hat, weil der auch ein paar Preise gewonnen hat. Ich vermute, dass der früher oder später in Deutschland mal auf Arte laufen wird.
Also
irgendwie so. Und zwar geht es in dem Film um die Psychologin Indre, die in so eine psychiatrische Klinik kommt, mhm, und dort eigentlich ein Praktikum machen will bei einem Professor. Mhm. Und der hat einen Patienten, der an bipolarer Störung leidet, also ist manisch-depressiv und redet nicht. Und die Klinik, für die er arbeitet, stellt quasi die Förderung für ihn ein und sagen halt, wir können ihn, also ihm geht's wieder besser, also es verläuft ja in so Phasen und mhm, er soll halt verlegt werden. Und der Professor leitet das in die Wege und sagt dann halt hier, du Indre, du wirst ihn jetzt in die andere Klinik fahren. Mhm. Und dann nehmen sie noch eine andere Patientin mit, die Juste heißt.
Cool.
Und ja, daraus entsteht so ein Road-Movie, mhm, der wirklich auch, also so im, also die litauischen Filme sind sehr, haben eine sehr emotionale Bildwelt und versuchen viel die Perspektive von den Leuten einzunehmen, die man dort begleitet. Und der schafft es wirklich sehr gut, dass man sich in die Patienten so hineinversetzen kann, wie sie das so empfinden oder was sie erleben in ihrer Gefühlswelt. Ist ein sehr, sehr lustiger Film auch, also einen sehr, sehr guten schwarzen Humor, der im richtigen Moment zum Lachen bringt und in den falschen, also in den richtig falschen Momenten einem das Lachen im Halse stecken, mhm, bleiben lässt. Und mit dem hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Ist halt auf jeden Fall trotzdem ein ernster Film, der, wenn man ihn im Kontext zu seinem Entstehungsland, also Litauen, auch so betrachtet, wo die Selbstmordrate die höchste in Europa ist, und wo vor allem auch mentale Krankheiten, yeah, einfach nicht anerkannt sind und das halt einfach die Kloppis sind, die in der Klapse sitzen. Sehr, sehr guter Film. Das möchte ich empfehlen.
Also du hast jetzt hier gerade einen Film empfohlen, den wir hier jetzt nicht gucken können.
Ja, aber wenn man die Chance hat, den zu gucken, sollte man schon, das tun.
Das sind die Gems, durch. Das sind die Gems. Einen Film bei Netflix empfehlen, das kann jeder. Ja? Aber wenn es ein bisschen rar ist, für die raren kleinen Rohdiamanten, kommt ihr hier zu 10-2-4, alle 120 Folgen.
Irgendwann Hallo. Mal in seinem Leben auf diesen Film stößt und sich dann denkt, ah, das hat mir doch damals 10-2-4 empfohlen, dann könnt ihr direkt da einen Stempel drauf machen und sagen, ja, habe ich cool. zuerst da gehört.
Nice.
Paul, hast du noch was am Start oder ist bei dir auch dünn?
Ich habe noch was am Start. Wieso auch dünn?
Bei mir ist dünn.
Ich habe, ich empfehle Petersburger Hängung von den 49ers.
Okay, cool.
Die machen so Berliner Boom-Bap-Kiffer-Rap.
Petersburger Hängung.
Und heißen 49ers wegen dem Forkenbeckplatz hier ganz um die Ecke. Berliner kennen ihn, weltbekannt auch eigentlich. Und ich denke, Petersburger Hängung bezieht sich auf den Petersburger Platz, der dann nebenan ist. Also die chillen vermutlich nicht weit weg.
In denselben Gassen.
Und machen.
Ist ja, also ich habe ja bei Hängungen tatsächlich an was anderes gesagt. Erst habe ich gedacht an die Hängung im Sinne von, man hängt jemanden auf.
Vielleicht.
Dann habe ich gedacht an Hängungen, also die Hängung in einer Ausstellung. Also wie sind die Bilder gehängt? Mm. Ist die auch die Hängung? Und jetzt kommt noch die Abhängung.
Ich glaube, es geht um Abhängung.
Ja, wahrscheinlich.
Ich würde es schätzen.
Boom-Bap-Album, wo es sehr viel um Gras geht.
Hm. Das ist immer cool.
Ja, da hängt man wahrscheinlich keinen auf.
Aber es ist locker flockig. Ja. Ich empfehle das für diese
Vielleicht Woche. Sagen man auch als Slang, ein Kiffen ist ein Aufhängen.
Ey, vielleicht. Kann auch sein.
Vielleicht sagt man das so. Cool, vielen Dank.
Das war es aber auch schon.
Geil. Meine Empfehlungen sind dünn, habe ich schon gesagt, ne? Mhm. Die sind dünn aus mehrerlei Hinsicht. Erstens,
du hast nur Pizza empfohlen.
Pizza?
Weil die ist dünn.
Stimmt. Naja.
Sorry.
Italienisch, neapolitanische Pizza
vielleicht. Wir sind ja gleich fertig.
Wollte ich gerade sagen. Ihr habt es gleich geschafft. Haltet durch, weil jetzt kommen zwei perfekte Empfehlungen. Die eine,
nice.
Bei der einen tue ich so, als hätte ich das entdeckt, aber eigentlich haben mir ja schon 100 Leute empfohlen, unter anderem Dave in der letzten Folge. ich habe es endlich geschafft, die Serie Succession anzufangen.
Aha. Boah, davon hat doch Dave schon erzählt, in der letzten Folge.
Stimmt. Und ich empfehle es erneut, das bekommt quasi den Doppelstempel und dadurch, dass es Dave empfohlen hat, könnt ihr euch diesmal sicher sein, dass eine Empfehlung von mir auch gut ist, weil, ne, weil Empfehlungen von mir sind
wow. ein bisschen mittelmäßig.
Für all die es nicht wissen, ist die neue HBO-Serie, zweite Staffel ist raus, es geht um eine, der, ich würde sagen, so House of Cards, aber in der Medienbranche / Familientragödik.
Tragödie.
Es geht quasi um
Tragik.
Um einen großen Verlag, würde ich jetzt mal schätzen, ein großes Unternehmen, was halt neben mehreren Fernsehsendern auch so ganz viele andere Businesses hat, wie das mal, wie man es in Amerika so macht. Und der Chef der Firma ist quasi Patriarch seiner Familie. Und es geht so ein bisschen um die Intrigen und die verrückten Familienmitglieder, die versuchen auch irgendwie was vom Kuchen abhaben zu wollen. Ist eine sehr gute, aber auch eine Serie, die einen oft in die Situation bringt, dass man es gerade ein bisschen cringy findet. Also es ist sehr, es legt den Finger in die Wunde und lässt auch gern mal so awkwarde Momente einfach mal richtig lange ziehen. Das ist natürlich so, aber ich bin jetzt bei der zwei Drittel der ersten Staffel und kann man durchaus empfehlen, ist wirklich eine geile Serie mit geilen Charakteren und ist so eine typische The Wire-ähnliche HBO-Serie, die einfach geil gemacht ist und jetzt nicht so Game of Thrones bombastisch ist, aber halt geil gemacht ist.
Gibt's die dann auch auf Sky, wenn das eine HBO-Serie ist?
Sky Ticket gibt's das, wobei ich muss mich sofort über Sky Ticket aufregen, ist ein Hurensohn-Verein, ja. Ist der schlimmste Verein von allen.
Ohne Frage.
Und die Serie gibt's gerade, die erste Staffel gibt's jetzt gerade nicht. Die gab es bis vor 2 Tagen oder so und dann ist sie ausgelaufen und dann gibt es sie wahrscheinlich in 2 Monaten wieder. Ich weiß es auch nicht, es ist einfach Bullshit, aber so ist es nun mal im Leben.
Danke, Merkel.
Danke, Merkel. Succession habe ich jetzt gerade empfohlen und die zweite Serie, auch HBO-Serie, weil jetzt Succession dann fertig war und ich nicht weiterschauen konnte, musste ich mir das nächste holen und das ist die Watchmen-Serie. Da habe ich die erste Folge geschaut, kann also noch nicht wahnsinnig viel dazu sagen, außer dass mich die erste Folge schon sehr überzeugt hat. Ich bin Fan von dem Watchmen-Film und ich bin auch Fan von dem Watchmen-Comic, was ja auch so ein bisschen zwei unterschiedliche Welten sind, aber trotzdem mag ich diese super gritty, fast schon Sci-Fi/Fantasy Welt, ohne dass es da irgendwie Übernatürlichkeit wirklich gibt. Und die Watchmen-Serie ist ziemlich gut und sie ist, glaube ich, auch, die machen alles richtig. Also das läuft ja quasi nach dem Comic in der heutigen Zeit, aber in einem parallelen Universum. Watchmen spielt in einem parallelen Universum. Ist sehr ästhetisch und sehr viel so Bildgewalt, ja, und auch so sehr viel absurde, also nur ein kleines Detail will ich erwähnen. In der Serie ist es so, dass in der ersten Folge geht es viel um Polizei.
Oh, Spoiler, ey.
Und da ist es so, in diesem Paralleluniversum ist es so, dass quasi Polizisten ihre Identität verheimlichen müssen. Ja, dass sie quasi nicht irgendwie, weil es da wohl Vorfälle gab. Das heißt, die haben alle ganz normale Polizeiuniform an, aber haben dann alle so gelbe Masken, die sie sich von unten drüber ziehen. Dann hast du diese ganzen Polizisten in ihren blauen Uniformen und alle haben so gelbe, so Schals, die so über die Nase gehen quasi, ja. Und es sieht natürlich super absurd aus, ja. Und, aber genau das, was ich meine, also du hast so dieses, es ist irgendwie die reale Welt, das ist folgt den gleichen Regeln wie unsere, aber so kleine Aspekte sind einfach anders.
Ja, okay.
Und das finde ich total abgefahren und cool.
Ja.
Deswegen diese Serie Watchmen, eine Folge geschaut, bis jetzt Empfehlungsstempel.
Stand jetzt.
Zweite Folge könnte super scheiße sein, aber man hört eigentlich nur Gutes davon. Das sind meine beiden Serienempfehlungen. Musik gibt es einfach nicht heute.
Nee, schade. Vielen Dank.
Ja, doch, aber gab's ja von Paul.
Paul hat ein bisschen Musik empfohlen.
Ja. So gut.
Also wollen wir noch was zum Grimm-Album sagen?
Sag mal was zum Grimm-Album. Schau, was hab ich jetzt gleich empfohlen?
Star.
Ist geil. Ich find's gut.
Ja, ich auch.
Ich find's gut.
Ist halt ein bisschen weird.
Ich hab,
aber wenn du es noch nicht gehört hast, reden wir vielleicht auch
ich
nicht.
Ich hab tatsächlich, darüber, also.
Das Grauen.
Ich hab den Fehler gemacht, dass ich wollte es hören beim Abwaschen. Und dann kam der Track, wo er aus der Perspektive eines Menschen Rap, also wo es ja wie so ein Rap-Gedicht eigentlich ist, wo jemand totgetreten wird.
Ja.
Und das hat mich in dem Moment so fertig gemacht, dass ich ausmachen musste, weil ich so dachte, holy shit, was haut er da wieder raus?
Das ist schon ganz eigener Scheiß irgendwie. Und das finde ich sehr ansprechend, dass er das hinbekommen hat.
Ja. Ich bin eigener gespannt, Scheiß ich werd's mir auf jeden Fall noch geben. Es steht auf meiner Liste.
Cool. Jinx. Hey, jetzt hast du ein Problem, ne? Johannes?
Das war die Folge 120 von 10-2-4. Ihr habt sie hier gehört in euren Ohren drin.
Jo.
Und dieses Jahr würde ich mal so spontan schätzen.
Sehen wir es nicht mehr.
Wird es noch eine Folge geben, wie die aussieht.
Wir schauen mal, wo es so
auf der Agenda. Sehen wir, wie es kommt. Passt auf euch auf. Heute war Paul am Start.
Yo, yo, yo.
Und Luis war auch am Start.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und ich bin bekannt als Johannes und wünsche euch einen wunderschönen Lebensabschnitt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao.